Herzlich willkommen zum ROECS Videopodcast. In der heutigen Ausgabe ist Frau Dr. Brigitte Bach bei mir zu Gast, Geschäftsführerin und Sprecherin der Geschäftsführung vom Austrian Institute for Technology, AIT. Herzlich willkommen, Frau Bach.
Vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
Ja, liebe Frau Bach, schön, dass Sie da sind. Ich würde Sie bitten, vielleicht könnten Sie sich ganz kurz vorstellen.
Sehr gern. Ich habe Technische Physik studiert und Astronomie, TU Wien, Uni Wien, habe mich mit der Entwicklung von Sternen beschäftigt und nuklearer Astrophysik, bin dann aber nach einigen Forschungsjahren und Assistenz sehr rasch in die Umweltthematik gekommen, Umweltenergie, immer an der Schnittstelle Forschung, Wirtschaft, war sehr lang auch beratend im Bereich Forschungsprojekte, Gestaltung von Forschungsprojekten in Vorgängerorganisationen der FFG und bin dann es waren glaube ich 18 oder 19 Jahre im Austrian Institute of Technology gewesen, und zwar habe ich hier die Energieforschung aufgebaut, von ursprünglich 7 Personen auf über 250, bin dann zur Wien Energie gegangen im Bereich Telekommunikation, neue Geschäftsfelder, Elektromobilität, und wurde dann eingeladen, Vorständin der Salzburg AG zu werden für den technischen Bereich, also alle Netze, IT und so weiter, und bin seit 1. Oktober 2023 Sprecherin der Geschäftsführung, der Dreiergeschäftsführung des AIT, Austrian Institute of Technology.
Also typische Mädchenkarriere, würde ich sagen, haben Sie gemacht, oder? Wie kommt man als Frau zur technischen Physik und
es war tatsächlich so, dass ich im 7., 8. Gymnasium, ich muss dazu sagen, ich komme aus einem neusprachlichen Gymnasium, also war also auch nicht ganz vom Bildungsweg vorgegeben. Und ich hatte damals überlegt, ob ich Philosophie und Germanistik studieren soll oder doch Physik. Warum? Was mich so begeistert hat, war die Frage, woher kommt die Materie, wie funktioniert das Universum, wie ist der Zusammenhang zwischen den kleinen Atomen und den großen Sternen. Und daher, und das muss ich noch dazu sagen, mein Vater war Chemiker, technischer Chemiker auch von der TU Wien, und hat mein Interesse in den Naturwissenschaften sehr gefördert. Und daher habe ich mich dann doch entschieden, zur TU Wien zu gehen. Allerdings muss ich sagen, das war am Anfang sehr schwierig. Wir waren von 100 Personen in der ersten Vorlesung genau nur 4 junge Frauen. Die 4 haben aber alle fertig gemacht, das ist das Erfreuliche. Und es war am Anfang auch wirklich schwierig. Ich hatte viele Kollegen, die aus der HTL kamen, und da kommt man, wenn man aus einem neusprachlichen Gymnasium kommt, hat man da schon Aufholbedarf. Aber ich bin voll zufrieden.
Mit Fleiß wettmachen kann, oder?
Ja, genau. Fleiß und Begeisterung und Commitment. Also man muss einfach seinen Leidenschaften und seiner Berufung.
Beschäftigt Sie das Weltall immer noch? Oder wenn ich mir anschaue, diese Teleskope, diese James Webb und so weiter, diese faszinierenden
Dinge. Ja, also ich verfolge es natürlich ein bisschen am Rande, aber es ist wenig Zeit dazu, wirklich.
Also Sie verstehen diese bunten Fotos, die das Ding schießt, was da drauf ist?
Ja, mehr oder weniger, und ab und zu natürlich am Sommerhimmel schaue ich dann ein bisschen genauer mit Freundinnen und Freunden, was man so sieht, aber es ist nur mehr am Rande.
Aber ich finde es ja unglaublich faszinierend. Ja. Aber sehr spannende Geschichte. Das heißt, Sie waren beim AIT schon und sind wieder zurückgekehrt an die Wirkungsstätte. Ja. Vielleicht könnten Sie uns ein bisschen erzählen, was macht denn das AIT? So, das ist ja eine große Organisation. Ja.
Das AIT ist die größte Forschungs- und Technologieorganisation Österreichs, beschäftigt sich mit angewandter industrienaher Forschung. Es sind über 1500 MitarbeiterInnen mittlerweile. Wir haben im letzten Jahr 200 Millionen Umsatz gehabt, also sehr, sehr groß für eine Forschungsorganisation in Österreich. Wir haben zwei zentrale Themen: die nachhaltige, resiliente Infrastruktur auf der einen Seite und auf der anderen Seite digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Was heißt das? Was versteht man darunter? Was verstehen wir darunter? Unter der nachhaltigen, resilienten Infrastruktur verstehen wir zum Beispiel Energie, Energiesystem, Energienetze, auch bis zu den Technologien wie Leistungselektronik, die wir im Bereich Charger, Supercharger oder Wechselrichter einsetzen und da auch ausgezeichnet unterwegs sind. Aber auch Mobilitätsinfrastruktur, Straßen, Straßenzustandserfassung, Bauwerkserfassung, aber auch im Bahnbereich, Menschenströme, zweiter großer Bereich. Dann würde ich sagen, noch digitale Infrastruktur, durchaus auch im Gesundheitssystem. Und wenn man die im weiteren Sinn die gesamte Industrie, Industrieinfrastruktur und Industrieprozesse dazu nimmt. Und im digitalen Bereich sehr stark IT-Security und AI, Anwendung von AI in all unseren Forschungsbereichen. Aber auf das Thema kommen wir vielleicht dann noch zu sprechen.
Ist das alles an einem Standort oder ist das verteilt oder auch bei der Industrie, bei irgendwelchen Unternehmen?
Der größte Standort ist in Wien, im 21. Bezirk in der Giefengasse. Wir haben aber auch sehr große Standorte, zum Beispiel in Tulln, wo wir Mikrobiomforschung machen, also ein eigenständiges Gebiet, eher aus dem Bereich Biologie kommend. Dann haben wir einen sehr großen, oder wir haben eine sehr große Tochterfirma oder sehr interessante Tochterfirma, Profactor in Steyr zum Beispiel, rund um Automotive-Bereich. Und wir haben einen Standort, einen zweiten Standort in Oberösterreich, das LKR, das sich sehr Leichtmetallkompetenzzentrum, das sich mit Metalllegierungen, neuen Metalllegierungen beschäftigt, zum Beispiel auch wiederum für Automotive oder auch andere Anwendungen. Und wir haben einen sehr großen Standort in Seibersdorf, ja, wo wir einerseits die Verwaltung oder Großteile der Verwaltung haben und andererseits aber auch einige ausgewählte Labors und auch eine Tochterfirma wie die SciLab, die 100% Tochter, die hier sehr interessante Laborversuche macht.
Vielleicht können Sie uns noch ganz kurz den Unterschied erklären zwischen angewandter Forschung und Grundlagenforschung und gibt es da eine Schnittmenge zwischen den?
Die Rolle des AIT ist eine Brückenfunktion zwischen grundlagennaher Forschung und Grundlagenforschung, die eher in den Universitäten stattfindet, ja, oder auf einer Akademie der Wissenschaften zum Beispiel, und auf der anderen Seite der Industrie. Was macht das AIT? Wir nehmen grundlagennahe Forschungsergebnisse und entwickeln dann Tools, Methoden, Lösungen weiter, bringen sie, wie man sagt, auf höhere Technologiereifegrade, gemeinsam mit den Anwendern, also gemeinsam mit der Industrie oder der öffentlichen Hand und unterstützen dann auch bei der Implementierung. Ich kann da ein konkretes Beispiel bringen.
Gerne.
Wir arbeiten zum Beispiel auch an dem Thema Dekarbonisierung der Industrie, Industrieprozesse allgemein. Wir haben begonnen, Hochtemperatur-Wärmepumpen zu entwickeln. Das war im vorigen Forschungsrahmenprogramm, also im Horizon 2020, mit anderen Forschungsorganisationen gemeinsam, mit zum Beispiel österreichischer Industrie wie Wider Agrana oder dem Wienerberger, haben Hochtemperatur-Wärmepumpen entwickelt, um zum Beispiel Trocknungsprozesse in der Industrie wegzubringen von Gas und dann mit erneuerbarer Energie, mit Strom und mit Umweltwärme zu ersetzen. Aus diesem EU-Projekt sind dann mehrere nationale Projekte geworden, die wir auch in einem Forschungsökoverbund, ganzen Ökosystem abgewickelt haben, mit Industrie und Unternehmen gemeinsam, dem NEFI, New Energy for Industry. Ja, und in diesen Projekten haben wir die Technologie weiterentwickelt. Und last but not least setzt Wienerberger jetzt die Technologie ein für Ziegeltrocknung. Und jetzt gerade letzte Woche war die Eröffnung eines CO2-freien oder nahezu CO2-freien Ziegelwerks in Oberösterreich in Uttendorf, wo nicht nur diese Wärmepumpe eingesetzt wird, sondern auch ein elektrischer Ziegelbrennofen zum ersten Mal zum Einsatz kommt, den wir auch mitentwickelt haben. Und wir haben auch das gesamte Konzept mit unterstützt für dieses Werk. Und jetzt geht dann die Geschichte weiter. Diese Technologie mit der Wärmepumpe und der Trocknung oder sozusagen dem Thema höhere Temperaturen zu produzieren, verwenden wir jetzt auch in einer anderen Branche, nämlich in der Pharmazie für Takeda, früher Boehringer Ingelheim, die Heißdampf verwenden bei der Produktion von Pharmazeutika. Eine schöne Geschichte, wie wird Technologie entwickelt, wie wird sie zur Reife gebracht, wie wird sie eingesetzt und wie kann man dann Technologien auf andere Sparten übertragen.
Wenn man sich Zahlen anschaut, Zahlen liest, die Zeitung liest, dann liest man ja immer, die Forschungsquote muss oder ist zu niedrig, ist in ganz Europa zu niedrig, wir verlieren den Anschluss zu anderen Staaten, Staatenverbünden. Wie ist denn Ihre Sicht der Dinge? Ich kann mir Ihre Sicht der Dinge ungefähr vorstellen, aber wie sind denn die Tatsachen? Wie weit hinken wir hinten nach? Gibt es Österreich, die Insel der Seligen, oder können wir aus dem EU-Verbund eh nicht aus, müssen wir uns nach der Decke strecken? Wie ist es vielleicht auch im Vergleich zu USA? Was ist Ihr Wunsch auch an die Zukunft, an die Politik, vielleicht auch, was die Unterstützung der Forschungsorganisationen, aber auch natürlich der Industrie im Thema Forschung betrifft?
Die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit Europas ist nach dem Zweiten Weltkrieg enorm gestiegen und hat zu den USA absolut aufgeholt. Und seit den 80er Jahren fallen wir aber stetig, langsam, aber stetig zurück. Ganz Europa, nicht nur Österreich. Warum ist das so? Das ist natürlich, das sind Standortkosten, das sind Lohnkosten, das sind Energiekosten. Das sind aber auch natürlich Innovationsthemen und auch Regulierungsthemen. Auch das hört man ja sehr oft in den Medien, dass in Europa an manchen Stellen sehr viel reguliert wird, zum Unterschied zum Beispiel von den USA. Der ganz große Knackpunkt ist aber in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren, dass Europa sehr viel verpasst hat an der Digitalisierung und insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz. Um zu Österreich zu sagen, im Prinzip haben wir sehr viel richtig gemacht in der Forschung. Also es braucht hier kein Bashing der Politik, gar nicht. Aber Thema Forschung ist ein Marathon im Sprintthema. Alle setzen zum Überholen an, und wenn man sich einen Moment ausruht und sagt, naja, eigentlich sind wir ja ganz gut, dann sind die anderen schon vorbei. Das heißt, wir müssen darauf achten, vorne zu bleiben und noch weiter nach vorne zu kommen. Wir müssen schauen, dass wir aufschließen zu den Innovation Leadern, wie man sagt. Das sind zum Beispiel Südkorea, das ist zum Beispiel Finnland. Und was machen diese Innovation Leader? Die neben einigen anderen Dingen natürlich, gibt es hier eine Forschungsquote von 4%. Österreich liegt momentan bei 3,34. Das würde eine Steigerung der Ausgaben der öffentlichen Hand von 1,6 Milliarden bedeuten für die nächste Periode des Forschungsfinanzierungsgesetzes 27 bis 29. Forschung ist Investition. Geldmittel, die wir in die Hand nehmen für Forschung, ist eine Zukunftsinvestition mit einem Return on Investment. Und der Return on Investment muss sein, dass wir Industriegüter produzieren, die entsprechend den Preis rechtfertigen. Das heißt, sie müssen deutlich besser sein. Wir müssen in den Technologien, die wir exportieren, deutlich besser sein, um unseren Standortkosten zu rechtfertigen und unseren Lebensstil und Lebensstandard auch erhalten zu können.
Jetzt, vielleicht kann ich eine kurze Zwischenfrage stellen. Sie haben gesagt, Investitionen in die Zukunft, natürlich wissen wir. Jetzt wird ja sehr oft in Legislaturperioden gedacht. Wie schnell rechnet sich denn eine Milliarde, wenn ich sage, ich stopfe eine Milliarde in die Forschung mehr, wann kann denn der gemeine Österreicher mit einem Return on Investment rechnen? Wenn man einzahlt, möchte man irgendwann einmal was rauskriegen. Jetzt sage ich, wahrscheinlich wird es Unterschiede geben, ob ich jetzt in die Technologie investiere oder in Grundlagendinge. Wir haben einen unterschiedlichen Zeitraum, aber uns läuft ja die Zeit davon, wenn ich das richtig verstehe. Wenn wir den Anschluss verlieren gegenüber anderen Ländern, dann muss man ja viel investieren, aber es muss auch relativ schnell was zurückkommen, oder? Was ist denn so?
Das ist richtig. Wir im AET arbeiten in vielen Bereichen in einem Zeithorizont von 3 bis 5, maximal 7 Jahren. Ja. Ganz wichtig zu diesem Thema ist, Forschung und Innovation lebt davon, dass man eine Pipeline hat. Dass man von der Grundlagenforschung über niedrige Technologiereife gerade zu höheren entwickelt und dann die Industrie in der Umsetzung begleitet. Ganz wichtig, egal, nirgendwo soll die Kette unterbrochen sein. Das wird man negativ sofort oder in einigen Jahren merken. Ja? Mhm. Das heißt, es braucht dieses langsame Hochskalieren. Und wenn Sie mich aber fragen, können wir gleich helfen, sage ich ja. Momentan haben wir ein sehr großes Problem auf der industriellen Seite, in der Industrieproduktion aufgrund der Standortkosten. Und ja, es gibt viele Innovationen, die man rasch, um nicht zu sagen, rasches implementieren muss, zum Beispiel Anwendungen der künstlichen Intelligenz, ja, im Bereich der Effizienzsteigerung der Produktion. Also es beginnt bei Robotik, Automatisierungslösungen, Qualitätssicherungsthemen. Und der Punkt ist, Österreich hat ja eine besondere Industriestruktur. Wir haben wenige große und sehr viele KMUs, durchaus auch Hidden Champions. Nur die künstliche Intelligenz und die Technologieentwicklung dahinter ist so enorm in ihrer Geschwindigkeit und in den technologischen Umbrüchen, dass diese Unternehmen damit überfordert sind. Warum? Es ist nicht darstellbar wirtschaftlich, sich eigene Abteilungen aufzubauen, Expertinnen zu holen für mittlere und kleine Unternehmen. Das heißt, wir müssen hier schauen, von der Politikseite, aber eben auch von der Forschungsseite, dass wir diese kleinen Unternehmen unterstützen mit auch Branchenlösungen, mit einfachen Methoden, mit Schulungen, wie wir sie unterstützen können, hier in KI rasch reinzugehen.
Das Thema künstliche Intelligenz ist natürlich ein großes Thema, in der heutigen Zeit beschäftigt uns ja alle. Sie haben schon angesprochen, da gibt es ja Anwendungsmöglichkeiten. Glaube ich, die können wir uns heute noch gar nicht richtig vorstellen, was da alles möglich ist. Wenn ich mir jetzt, Sie haben es vorhin schon angesprochen, wir verlieren an Boden gegenüber anderen, speziell USA. Wenn ich jetzt lese, dass 4 der größten 50 IT-Giganten aus Europa kommen, ist der Zug nicht schon abgefahren? Ist das nicht schon zu spät? Müssen wir uns nicht der Realität stellen und sagen, Europa hat den Anschluss verpasst, da kann ich noch so viel Forschungsquote erhöhen und investieren. Wenn jetzt 4 von 50 nur da sind, dann ist das Match verloren?
Ja und nein, im Bereich der LLMs und der Algorithmen, da sind die USA vorne, ja, im Bereich der grundlegenden Algorithmen. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Ja. Aber für den europäischen Wirtschaftsstandort sind die sogenannten Verticals interessant. Das heißt, diese künstliche Intelligenz in unterschiedlichen Algorithmen zu verwenden und anzuwenden in unterschiedlichen Bereichen. Und Europa hat in vielen Sektoren ein unglaublich tiefes Know-how im Bereich der Produktionsprozesse, im Bereich eben auch der Automotive-Zulieferindustrie, in vielen Bereichen auch in der Materialforschung, Materialentwicklung etc. Das heißt, was wir jetzt tun müssen, ist in all diesen Bereichen die Mächtigkeit der KI-Tools weiterzuentwickeln und anzuwenden. Und damit könnten wir uns einen Riesensprung nach vorn katapultieren. Zum Beispiel bei der Materialentwicklung spricht man von sogenannten Acceleration-Plattformen. Das bedeutet, dass man künstliche Intelligenz verwendet, um Tausende, um nicht zu sagen zigtausende, hunderttausende von Papers zu durchsuchen, wissenschaftlichen Papers, nach Schlagworten und Zusammenhängen, um herauszufinden, welche neuen Kombinationen von Materialien würden für einen bestimmten Bereich möglicherweise in Frage kommen. Was man früher gar nicht machen konnte oder Monate, um nicht zu sagen Jahre gebraucht hat, geht in kürzester Zeit. Und dann habe ich ein Setting, ein Sample von Vorschlägen, wo ich dann gemeinsam als Mensch mit meinen Expertinnen und ForscherInnen einerseits und andererseits weiter mit Prompten, mit der künstlichen Intelligenz verdichten kann und sagen, was ist jetzt, in welche Richtung müssen wir forschen? Und dann geht es natürlich weiter, dass man nicht nur im Bereich des Suchens, sondern auch im Bereich der Auswertung von Experimenten künstliche Intelligenz wieder anwendet, um den gesamten Entwicklungsprozess dramatisch zu beschleunigen. Und einen ähnlichen Beschleunigungsschub sieht man natürlich im Coding, ja, also Co-Coding. Das heißt, all oder viele Dinge, die Menschen jetzt coden, kann auch eine KI coden. Und gleich noch dazu zu sagen, man kennt den Unterschied auch nicht. Man kann es auch nicht feststellen, wo die KI Algorithmen codet. Und das heißt, wir müssen sie anwenden und wir müssen sozusagen Kombination Mensch-Maschine das Beste herausholen. Und noch einmal, ja, da können wir uns nach vorn katapultieren.
Ich höre schon den Aufschrei der Universitäten, wenn sie sagen, man kennt den Unterschied nicht, ob jetzt die KI gecodet hat oder ein Mensch. Ich behaupte noch das Gegenteil, man kennt den Unterschied sehr wohl, aber es kommt auf die Komplexität drauf an, des Codes. Ja. Beim einfachen Code haben Sie mit hundertprozentiger Sicherheit recht, beim komplexen Code bestreite ich das, aber warten wir noch ein Jahr, dann wird das auch da so sein, wenn die GPTs in den nächsten Versionen kommen mit den neuen Superklassen.
Aber wir dürfen das nicht als Bedrohung sehen, sondern das ist eine Riesenchance.
Nicht. Wir sollten es nutzen. Und genau. Das ist ja das große Thema, das man, glaube ich, in allen Branchen sieht, dass die Angst vorm Arbeitsplatz so viel Innovation oft hemmt und die Angst vor der technologischen Weiterentwicklung so viel hemmt, dass man einfach nichts tut. Ja. Wir haben schon viel über die Unterschiede USA zu Europa gesprochen. Vielleicht umgekehrt, gibt es nicht viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit oder wie ist denn die, oder gibt es da einen Wettbewerb oder gibt es auch Zusammenarbeit?
Ja, beides. in vielen Bereichen gibt es natürlich, also gerade in Europa gibt es Zusammenarbeit, aber stellenweise auch mit der Universität. Wir haben auch mit der Tufts University zum Beispiel eine gute Kooperation und auch ein Doktorandenprogramm. Es wird aber zusehends schwieriger, mit international, auch mit Drittstaaten zu arbeiten. Warum? Stichwort Exportkontrolle, Stichwort Cybersecurity und andere Themen. Das heißt, es gibt Themenbereiche, wo die internationale Kooperation doch zurückgeht, Stichwort auch China, Asien. Aber ja, Forschung prinzipiell geht über die Grenzen und in vielen Bereichen gibt es Kooperation und das muss auch so sein, gerade im Bereich der Grundlagenforschung.
Gibt es da einen Austausch oder von Leuten oder von Forschern? Oder man lernt ja auch sehr viel, wenn man mal was anderes sieht, oder?
Ja, das ist richtig. Also wir bemühen uns auch sehr, international zu rekrutieren. Und von den neuen Personen, neuen Angestellten im AIT haben wir, glaube ich, ein Drittel mittlerweile Nicht-Österreicherinnen angestellt. Und von diesem Drittel ist wiederum ein Drittel Nicht-EU. Mhm. Also doch, es wird mehr. Und das sehen wir als sehr befruchtend und absolut notwendig, die Diversität hier zu erhöhen.
Jetzt sind wir ja in Österreich, sagen wir mal, Autoland und sehr stark abhängig auch von Deutschland, mit der Zulieferindustrie, mit vielen Dingen. Und nachdem die Situation in Deutschland ja nicht wirklich überragend ist im Moment, die Konjunktursituation, gibt es ja Rezessionsängste oder nicht nur Ängste, man sieht ja auch bei uns die durchaus die Auswirkungen. Kann die Forschungsquote uns da auch helfen, vielleicht auch in Zukunft ein bisschen rezessionsresistenter zu werden in Österreich?
Absolut. Sie haben zunächst gefragt nach einer kurzfristigen Hilfe. Ja, also Forschung kann auch kurzfristig helfen, aber Forschung hilft auch mittel- und langfristig. Und da sind wir wieder bei der Pipeline, die von der Grundlagen über die angewandte Forschung hin zur Implementierung geht. Was aber hier ganz wichtig wäre, ist, dass wir Politikfelder, Technologiepolitik, Industriepolitik gut akkordieren. Auch einige andere Politikfelder muss man wahrscheinlich hier besser mit berücksichtigen, um diese Resilienz in der Zukunft zu schaffen. Und es geht darum, ja, langfristig, strategisch eine Industrie aufzubauen, basierend auf Technologien, wo man einen Wettbewerbsvorteil hat, ausbaut und hält. Und das würde uns natürlich als Nationalstaat Österreich, die Wirtschaft hier, aber natürlich auch als Europa sichern. Wo kooperieren wir noch und wo sind wir gut? Wenn man zum Beispiel Automatisierung von Fahrzeugen anschaut, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, also wir arbeiten mit dem Unternehmen Palfinger zusammen an der Produktion von automatisierten Kränen und Nutzfahrzeugen. Wir arbeiten im Bereich von Straßenbahnen, also ich sag mal, automatisierte Erkennung der Umgebung und eine Unterstützung dann für den Fahrer, also halbautonomes Fahren für Straßenbahnen. Das sind alles Dinge, wo hier sehr viel Forschung passiert und wo wir auch, ich sage mal, weit vorn sind. Es gibt auch andere Bereiche, die längerfristig, wo kann längerfristig was passieren? Wenn man sich den Bereich der Quantenkommunikation anschaut, ja, und Quantenverschlüsselung, da ist Europa und insbesondere Österreich top. Also beginnend von einem Nobelpreisträger Zeilinger über eine Innovationskette hin bis zu uns, dem AIT, aber es gibt auch Unternehmen, die hier zu arbeiten beginnen. Die kritische Frage hier, momentan sind wir in Europa sehr weit vorne. Die kritische Frage hier ist, können wir dann die Technologie fertig oder weiterentwickeln und dann tatsächlich so hochskalieren und in Europa behalten. Üblicherweise ist es ja so, wenn Startups gegründet werden, die top sind, dann werden sie hier in Europa gut gefördert auf einem gewissen Level und dann kommt das amerikanische Kapital und holt sie in die USA zum Hochskalieren. Und das ist ein Thema, über das wir heute noch nicht gesprochen haben und das müssen wir auch angehen. Da braucht es einfach einen gesunden Kapitalmarkt und es braucht privates Kapital, um Dinge in Europa im Markt zu halten.
Und ein Protektionismus.
Möglicherweise auch das, ja.
Weil das Geld regiert die Welt, hat es immer geheißen. Und wenn man Technologieabfluss nicht so ein Stück weit verhindert, wird es nicht funktionieren, oder? Und bin bei Gott kein Freund des Protektionismus, aber Sie haben vollkommen recht, man muss auch schauen, dass Hochtechnologie irgendwo da bleibt, ja, genau. Und nicht das.
Also das Geld ist auf jeden Fall ein Thema, wo Europa großartig unterwegs ist, ja.
Gibt's
unter
da,
der IT.
Ist das europäische Bewusstsein so weit fortgeschritten, dass man, sage ich, im Forschungsbereich kann ich mir das vorstellen, aber im Rest von Europa, dass man sagt, man muss hier wirklich investieren und das auch da behalten. Sie haben vorhin 200 Milliarden angesprochen im Plan der Europäischen Union zu investieren, etc. pp. Jetzt kommt mir 200 Milliarden nicht wirklich großartig viel vor für ein Land mit 400 Millionen Einwohnern. Ich kenne die Zahlen aus Amerika nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein Vielfaches ist, was dort an Forschungsgeldern fließt.
Genau.
Sie haben es schon gesagt, der private Sektor. Was kann man denn tun, um den privaten Sektor zu motivieren, da auch Geld reinzustecken oder viel mehr Geld reinzustecken?
Also das eine, Sie haben gesagt, ist es den Menschen bewusst, ja, wo wir stehen und wo wir was es braucht? Ich glaube, nein. Ich glaube, es gibt viele Forschungseinrichtungen oder Geschäftsführungen, Rektorate, möglicherweise auch Geschäftsführer, Vorstände von Unternehmen, denen bewusst ist, dass es Forschung, Technologie und Innovation verstärkt braucht. Auf einer politischen Ebene und auf einer Ebene der breiten Bevölkerung, glaube ich, ist das nicht, beziehungsweise nicht überall angekommen. Das heißt, der eine Teil der Antwort ist, wir müssen die Situation besser beschreiben, wir müssen mehr über Forschung reden, wir müssen mehr über die Bedeutung von Technologie für Europa sprechen und es in die Breite tragen. Es muss politisch konsensfähig sein, hier zu investieren und das bedeutet, die Menschen müssen es verstehen und müssen es mittragen. Ja. Die andere Frage, privates Kapital zu incentivieren, ist ein ganz ein entscheidender Punkt. Ja. Und da geht es hier um Regularien, um Märkte, um Kapitalmärkte, um Regularien, die man neu aufstellt. Geht aber auch um die Haltung, wie man mit bestimmten Themen umgeht. Zum Beispiel ist ja eine der Stärken der USA, dass sie die riesigen Pensionsfonds durchaus verwenden, um zum Beispiel in Startups zu investieren und das in Europa nicht oder kaum gemacht wird, ja, aufgrund von der entsprechenden Vorsicht mit, also das Risiko in diesem Bereich absolut zu minimieren. Und da muss man, über diese Dinge muss man diskutieren und muss man nachdenken.
Also Sie haben keine Sorge davor, dass wenn jetzt im privaten Bereich, Sektor, die Forschung so massiv erhöht wird, mit Startup-Förderungen etc. pp., dass es eine Konkurrenz entwickeln könnte zur MIT irgendwann? Oder finden Sie das eher gut belebtes Geschäft?
Na, ich glaube, meine Ansage in Richtung Privatkapital war sehr stark gemünzt auf Weiterentwicklung von Startups.
Mhm.
Und das geht nur mit privatem Kapital wirklich zu hochskalieren, weil die öffentliche Hand.
Und dann in Kooperation mit Ihnen.
Und von der Forschung natürlich weiter, ganz, ich sag mal, mit den Einrichtungen wie den Universitäten, wie einem AIT und anderen Einrichtungen. Also ich glaube nicht, dass man neue Forschungseinrichtungen schaffen muss. Ich glaube, es gibt schon sehr viele Forschungseinrichtungen und wie wir wissen, alles, was in Österreich einmal errichtet wird, bleibt dann auch. Also insofern würde ich aufpassen, nicht, wir haben auch sehr viele Universitäten übrigens für Österreich. Ja. Also es geht nicht darum, die Dichte der Einrichtungen zu erhöhen, sondern es geht darum, Fokus und Exzellenz zu steigern.
Wenn ich jetzt, wenn ich Ihnen zum Abschluss noch die Frage stellen darf, was wünschen Sie sich denn für das AIT, für die, sagen wir mal, nähere Zukunft, für Ihre kommende Tätigkeit, wo ist denn der Ausblick, wo Sie sagen, diese Dinge werden uns beschäftigen und wollen wir umsetzen? Vielleicht einen kurzen Abschlusskommentar wäre nett.
Der kurze Wunsch an die Regierung, den haben wir schon gesagt, mit den 4% und den 200 Milliarden für das europäische Rahmenprogramm. Aber was heißt das? Das heißt, dass der eigentliche Wunsch im AIT ist, den Impact wesentlich zu verstärken in den zentralen Fragestellungen, die es braucht, einen ganz großen Wurf zu landen. Was ist das? Im Bereich der Produktion, der Produktionsprozesse für die Industrie, im Bereich der künstlichen Intelligenz, im Bereich auch XR, VR, zum Nutzen sozusagen für unterschiedliche Technologien einen ganz großen Unterschied zu machen. Und auch, das ist auch ein Thema, in dem wir ausgezeichnet unterwegs sind, im Bereich der Quantenkommunikation, stark daran mitzuarbeiten, dass diese Technologie in Europa zum Durchbruch kommt.
Da wird es viel Geld benötigen für die.
Da wird es Geld benötigen, dass wir als Investition aufnehmen und dem Standort Österreich in vielerlei Wertschöpfung zurückgeben werden.
Super, Frau Dr. Bach, danke vielmals für Ihr Kommen, danke für das spannende Gespräch und alles Gute weiterhin.
Ich danke Ihnen, auch alles Gute.
Gespräch.